Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich habe dich heute früh noch in deiner Story laufen sehen und Werbung für Freiburg machen sehen. Das heißt, du bist jetzt von dem Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg nicht allzu sehr geschockt.
Nee, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die Grünen, ja, an Cem Özdemir. Und ja, war ein sehr knappes Rennen dann am Ende. Man hatte ja lange Zeit hier in Baden-Württemberg gedacht, das macht die CDU. Dann hat der Herr Hagel das ein oder andere gesagt und es wurde auch das ein oder andere wieder hochgeholt von vor 8 Jahren. Das hat ihm sicherlich nicht gut getan, dann auch von den letzten Metern. Und ja, die Grünen haben jetzt den Auftrag der Regierungsbildung und dann wird es ja sehr wahrscheinlich wieder mit der CDU dann was werden. Und dann, also wenn jetzt nicht wahnsinnig noch was passiert, wird dann Cem Özdemir Ministerpräsident. Aber ja, das ist ja hier in Baden-Württemberg auch. Der Herr Özdemir ist jetzt, glaube ich, nicht so der Berliner Grüne, sage ich mal. Das hat man im Wahlkampf, fand ich ganz interessant, dass man ja fast schon probiert hat, die Partei da zu verstecken. Das sehen die Grünen natürlich anders und sagen, es war ja alles grün und so weiter. Aber da hat man natürlich schon sehr ja, Wahlkampf auf die Person Özdemir gemacht und auch auf den anderen. Also jetzt hier in Freiburg zum Beispiel hat man dann auf die Wahlplakate der lokalen Politikerin in dem Fall dann praktisch auch dann Cem Kannes, glaube ich, war das Slogan, also sehr auf Cem Özdemir das zugeschnitten. Aber ja, er hat im Schlussspurt Herrn Hagel noch überholt und ja, also herzlichen Glückwunsch. Ja.
Ja, du warst doch mal beim Finanzminister in Baden-Württemberg, glaube ich, im Podcast. Das ist doch auch jemand von den Grünen. Du hast bestimmt den Namen noch
Ja,
parat.
Dr. Beyers, ja,
Ja,
also
ich kann mich noch erinnern, als du dann kamst, hast du zu mir gesagt, ja, der ist eigentlich so cool drauf, der könnte auch bei der FDP sein. Also die Grünen bei euch scheinen wirklich ein bisschen anders zu ticken, als weil das kann man, glaube ich, über viele andere sonst nicht so sagen, ja.
Ja, ach, ich sprech mit jedem. Ich bin ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis bei Herr Hagel in seinem aktuellen Buch drin. Da geht es um 75 Jahre Baden-Württemberg. Durften 75 Personen aus dem Ländle da ihren Beitrag schreiben. Ja, also ich sprech da mit allem, mit jedem.
Sehr gut. Warten wir mal ab, bis Heidi Reichenick Finanzministerin ist und du eingeladen wirst, ja? Dann
Ja, du.
will ich hoffen, dass du das wiederholst oder auch nicht. Sind wir mal zuversichtlich. Ja, wollen wir mal ins Thema starten? Immobilien, ja? Apropos die bösen Immobilienvermieter, ja? Für die geben wir heute ein paar Tipps. Wir haben ja tatsächlich vor 2 Folgen uns mit dem Neubau von Immobilien beschäftigt. Das war ja schon sehr spannend, wer es nicht gehört hat. Dem können wir die Folge natürlich noch mal ans Herz legen. Und heute können wir doch mal über gebrauchte Immobilien sprechen. Also solche, die jetzt nicht neu gebaut werden, sondern die es schon gibt, die man dann kauft und vermietet. Und steuerlich gesehen ist das ja nicht minder spannend. Ja, also die sind ja auch höchst attraktiv, wenn man es richtig macht. Und darauf wollen wir doch heute mal eingehen.
Ja, noch ein Disclaimer davor, als jemand, der, wie du es schon schön sagst, gebrauchte Immobilien vermietet. Es ist dann immer, also die Eigentümerversammlung und die Sanierungsmaßnahmen sind dann meistens nicht so schön wie die Steuerersparnis.
Bist du in solchen Eigentümerversammlungen, wo jetzt groß saniert werden muss und man plötzlich noch Geld nachschießen muss, was man gar nicht gedacht hat, dass man das nachschießen muss, sagen ja viele, dass jetzt Vermieter auch unter Druck kommen könnten durch die Sanierungsauflagen
Ja,
und die
also
Zinsen
das
und so.
schon, das muss man schon, ja, wenn man es so gut wie man es beurteilen kann, gesamtheitlich betrachten. Wenn ich so eine Einladung zu einer Eigentümerversammlung sehe, wo dann irgendwie Rohre gemacht werden sollen oder irgendwas an der Fassade, dann zucke ich immer zusammen, weil ich dann weiß, irgendwie, es wird wieder teuer. Das ist halt der Nachteil an, sag ich mal, Nicht-Neubau-Immobilien. Wir haben ja die vorletzte Folge über Neubau-Immobilien gesprochen. Hier im Podcast kann man sich gerne nochmal anhören, wenn man es noch nicht gehört hat. Das ist der Nachteil. Aber klar, zum Steuern sparen. Ich glaube, wenn so eine Neubau-Immobilie, da haben wir ja die besprochenen, ja, Sonder-AFA-degressive AFA-Geschichten besprochen. Ich glaube, ohne die wird es auch schwer, da noch irgendwie mit einem positiven Cashflow rauszukommen. Das geht mit gebrauchten, in Anführungszeichen, Immobilien dann schon eher, aber man hat natürlich dann andere Geschichten, also nicht nur über Steuern, aber das ist natürlich jetzt in einem Steuerpodcast schwer gesagt. Deswegen gehen wir mal aufs Thema Steuern sparen mit, sage ich mal, Immobilien, die nicht Neubauimmobilien sind, weil man kann, klar kann man meckern, wenn was kommt, aber man kann natürlich auch mit vermieteten Immobilien Steuern sparen. Man kann Verluste machen und gerade bei Immobilien, wo man eben mal was machen muss, dann kann es dann durchaus sein, dass man eben auf dem Papier dann Verluste macht und die kann man wieder mit anderen Einkünften verrechnen.
Das ist ja gar nicht so uninteressant, ja, weil, ja, gut, du hast jetzt von Rohren neu machen gesprochen, aber es gibt ja auch viele Maßnahmen, die man ergreifen kann, die letztendlich Altes raus, Neues rein, was vorher schon da war, wird ausgetauscht. Und dabei hebt man ja auch so ein bisschen den Wert der Immobilie und kann trotzdem Steuererstattung erzielen, indem man natürlich dann in den Jahren, in denen man diese Maßnahmen macht, Verluste erzielt. Und später, nach 10 Jahren, kannst du ja nach wie vor steuerfrei verkaufen. Das ist ja gerade das Spannende bei Immobilien. Sodass, obwohl die Immobilie im Wert gestiegen ist, du am Ende nach den 10 Jahren einen hohen Wert, 200.000, 300.000 Euro vielleicht Wertsteigerung realisierst und die sind überhaupt nicht steuerpflichtig und zugleich hast du in den Jahren bis dorthin auch noch eine Steuererstattung bekommen, weil du schön dein Gehalt zwar in deiner Einkommensteuererklärung angeben musst, aber gleichzeitig die Verluste aus der Vermietung und am Ende hast du vielleicht nur ein geringes Einkommen nur noch und kriegst die ganzen Steuern zurück, die für dich vorausgezahlt wurden. Das ist ja so die Idee dahinter, ja.
Absolut, vielleicht hört mal, wir haben es im letzten Podcast zwar schon erwähnt, aber vielleicht nochmal kurz die 15%-Grenze erwähnen, wenn man innerhalb von 3 Jahren nach dem Kauf einer Immobilie eben Aufwendung von netto mehr als 15% der Gebäudeanschaffungskosten hat, dann muss man diese Sachen eben aktivieren und kann es nicht direkt in den Aufwand buchen. Also das sollte man in den 3 Jahren direkt nach dem Kauf ein bisschen auf dem Schirm noch haben, ja, dass man nicht immer alles sofort absetzen kann und eben diese 15% Grenze noch im Hinterkopf behalten.
Wir hatten letztens eine Zuschrift bekommen, das passt jetzt vielleicht ganz gut. Und zwar ging die so los mit, ich höre, oder meine Frau hört immer Podcasts, in dem sich zwei Trottel irgendwas erzählen. So, ja. Da war ich natürlich erstmal, der Puls war schon hoch, ja, weil ich geballte Faust in der Tasche. Dann schrieb er weiter, er ist Soldat, ja, dann ging die Faust so ein bisschen wieder zurück. Und dann meinte er, aber euer Podcast ist der einzige, wo eben Substanz da ist und er würde sich noch ein bisschen mehr über Substanz freuen, wenn wir auch mal Gesetze noch mit nennen, also Paragraphen, damit steuerlich versierte Leser oder Hörer dann wissen, worum es geht. Also Fabian spricht von Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 1a und viele Grüße und danke für die Zuschrift. Die 15%-Grenze, ja, das ist natürlich so der Endgegner, ja, bei der Sanierung von Immobilien. Das ist ja so die Idee, man kauft die, saniert die und hat gerade am Anfang natürlich die Chance, wenn man das Objekt erworben hat, vielleicht sind gerade auch die Mieter raus, vielleicht wurde sie auch eingenutzt, dann diese ganzen Maßnahmen zu machen. Und du sagst es, 15% ist ja auch gar nicht so viel, weil das bezieht sich ja auch nur auf den Wert des Gebäudes. Ja, also wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, vielleicht noch mit großem Grundstück für 1 Million Euro, dann entfallen vielleicht 300.000 auf den Grund und Boden und nur 700.000 auf das Gebäude. Und die 15% bemisst sich dann anhand des Gebäudes. Aber da gibt es ja auch einen super Trick, können wir hier an der Stelle nochmal nennen. Und zwar sieht der so aus, dass man einfach die Sanierung dann macht, also es gibt ja immer so eine Zwischenzeit, während man Immobilien erwirbt. Ne? Man muss ja zum Notar, dann gibt es irgendwie eine Auflassung, dann müssen verschiedene Genehmigungen eingeholt werden. Vielleicht gibt es Vorkaufsrechte der Stadt oder wie auch immer. Und bis du dann wirklich Eigentümer wirst und die Übergabe der Immobilie an dich erfolgt, vergeht eine gewisse Zeit. Und der Trick ist jetzt einfach, in dieser Zeit schon erste Sanierungsmaßnahmen zu machen. Weil dann greift dieses Gesetz nämlich nicht, das wir gerade zitiert haben. Da steht nämlich drin, dass diese 15%-Grenze gilt für alle Maßnahmen nach der Anschaffung. Ja, also das steht so klar drin. Der BfH hat sich damit auch schon mal beschäftigt. Urteil vom 13.03.2018, das ist, meine ich. Das habe ich jetzt, glaube ich, falsch zitiert. Ich sage gleich nochmal das richtige Datum. Jedenfalls es ist eben genauso auszulegen, das Gesetz, wie es im Gesetz steht. Nach dem Stichtag zählt es erst. Das heißt, wenn man vor dem Stichtag schon saniert, fällt man nicht in diese 15%-Grenze. Und ja, da muss man natürlich schauen, dass man mit dem Verkäufer einen guten Deal macht. Ja, also dass man da entsprechend vielleicht schon eine Anzahlung leistet, dass er sicher sein kann, wenn du da an dem Grundstück schon Maßnahmen ergreifst und dann scheitert es doch an der Eigentumsübertragung, dass er irgendwie eine gewisse Sicherheit hat. Aber das kann schon funktionieren. Also viele meiner Mandanten bekommen das zumindest hin. Und das darf man, glaube ich, mal im Kopf behalten, wenn man eine Immobilie kauft und die sanieren will, dass man vielleicht schon anfangen sollte, bevor man der Eigentümer im Grundbuch ist.
Kann aber natürlich auch nach hinten losgehen, wenn der Besitzer oder Eigentümer dann sagt, hier, schön, dass du meine Bude renoviert hast.
Ja, sicher, das muss man natürlich rechtlich abwägen, das haben wir jetzt auch keine. Macht sicherlich Sinn, da auch nochmal mit dem Anwalt zu sprechen oder das genau mit dem Notar abzustimmen, ja.
Aber das Geschäft nur mit jemandem zu machen, dem man auch vertrauen kann.
Zum Beispiel, ja. Ja, ansonsten ist natürlich, also das, ne, sanieren ist ein großer Punkt, um in den Genuss zu kommen, Verluste zu machen mit dem mit der Immobilie. Wir sprechen dann gleich noch dazu, wann eigentlich die Grenze überschritten ist, wo man nicht mehr nur von so einer Erhaltung sprechen kann, sondern plötzlich man auch da in die Zone kommt, wo man eigentlich das Gebäude erweitert oder stark verbessert und deswegen die Kosten auch verteilen muss. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal mit dir über die Abschreibung sprechen, weil das ist ja eigentlich der Standardfall. Ja? Du kaufst das Gebäude und musst dir dann Gedanken machen, okay, jetzt habe ich ein Gebäude gekauft, dafür habe ich was bezahlt. Wie wird das denn abgenutzt? Denn für die Frage der Abnutzung entscheidet dann auch darüber, wie ich die Kosten für das Grundstück steuerlich ansetzen kann, die sogenannte Abschreibung. Und da gibt es ja im Gesetz einen klar definierten Zeitraum. Ja, mittlerweile für alle fertiggestellten Gebäude ab 23 sind es 3% pro Jahr. Das heißt, über 33,3 Jahre müsste die Abschreibung erfolgen. Davor, zwischen 2025 und 2022 fertiggestellten Gebäuden sind es 2% und alles vor 1925, Entschuldigung, sind es 2,5%. Das heißt, ein richtig langer Zeitraum, ja, bis zu 50 Jahre eigentlich. Wer weiß, Fabian, ob wir beide das noch erleben. Insofern ist natürlich die Frage, kann man das nicht noch optimieren, dass man die ganze Abschreibung noch erlebt?
Ja, man kann natürlich mit Restnutzungsdauer Gutachten arbeiten. Da gab es ja ein wildes Auf und Ab, ja, sowohl in der Rechtsprechung als auch bei Verwaltungsanweisungen. Das Bundesfinanzministerium hat die mal verschärft. Dann wurde das komplette BMF-Schreiben im Dezember 2025 wieder zurückgenommen. Erlebt man auch nicht so oft, aber man kann die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer des Gebäudes nachweisen mit eben einem Restnutzungsdauergutachten. Der Wahl, da gab es ja ein paar BFH-Entscheidungen, ja, dass teure, sagen wir so, Bausubstanzgutachten gar nicht notwendig sind, ja, und dass man auch praktisch ein Gutachten seiner Wahl nehmen kann und jetzt dann nicht so gebunden ist. Dann hat das Bundesfinanzministerium immer so ein bisschen auch mit BMF-Schreiben dann alles ein bisschen eingrenzen wollen. Da haben sich dann natürlich auch die Finanzämter, ja, die ja auch ein bisschen weisungsgebunden sind, da drauf berufen. Jetzt hat aber im Dezember war es, glaube ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube im Dezember ist dann praktisch ein neues BMF-Schreiben gekommen, was praktisch das alte ausgehebelt hat. November oder Dezember, vielleicht weißt du gerade, Christian.
November,
glaube ich. In die Shownotes. Ja. Wir machen es in die Shownotes auch mal. November oder Dezember hat das BMF praktisch dieses verschärfende BMF-Schreiben praktisch wieder ersetzt oder komplett aufgehoben. Das heißt, man kann jetzt relativ entspannt ein Restnutzungsdauergutachten einreichen, machen lassen. Man muss theoretisch auch nicht mal mehr eine Vorortbesichtigung machen. Also man kann praktisch einen Anbieter wählen. Kleine Werbung, gerne mal auf meinen Linktree, da gibt es einen Rabatt, munkelt man, für so Restnutzungsdauergutachten, ja, Werbung Ende, und kann dann das Gebäude schneller abschreiben. Und wie schnell, das hängt dann natürlich immer davon ab, wie hoch dann in diesem Gutachten die Restnutzungsdauer ist. Macht im Regelfall, kann man nicht so generell sagen, aber macht im Regelfall dann Sinn, wenn das Gebäude vor 1985 erbaut wurde und in den letzten 20 Jahren nicht kernsaniert wurde. Also wenn man jetzt irgendwie 2021 das fertiggestellt hat, dann wird es schwer werden, mit einem Restnutzungsdauergutachten schneller Steuern zu sparen. Und da muss man fairerweise auch sagen, klar, es kann auch zu einer Steuerersparnis insgesamt kommen, also über den Abschreibungszeitraum, aber man kann eben das Gebäude, man kann nur 100% der Anschaffungskosten des Gebäudes abschreiben und nicht dann 110%. Das geht dann um eine schnellere Abschreibung und es kann natürlich auch mehr Steuern sparen. Das Schöne ist natürlich, wenn wir jetzt nehmen wir mal an, im Extremstfall dürfte aber die Ausnahme sein, man schreibt das Dings über 10 Jahre ab. Er hat dann irgendein altes Gebäude, macht so ein Gutachten, Restnutzungsdauer 10 Jahre, schreibt es auch 10 Jahre ab. Dann kann man es nach 10 Jahren Vermietung natürlich dann auch steuerfrei verkaufen. Dann sollte man natürlich, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber lass es mal 25 Jahre sein, dann ist die Abschreibung gegebenenfalls doppelt so hoch, ja. Und dann kann man eben nach 10 Jahren das steuerfrei verkaufen und hat dann praktisch die höhere Abschreibung und die Steuersparnis in diese 10 Jahre gepackt, wo es am Ende dann relevant war, weil wenn ich das Gebäude dann verkauft habe, ja, dann juckt mich die Steuerersparnis praktisch des Käufers eher weniger. Das heißt, klar sagen manche, jojo, kann man nur schneller abschreiben, nicht mehr abschreiben, ja, das ist schon richtig, aber wenn ich natürlich dann in den 10 Jahren, wo es relevant ist, halt doppelt so viel abschreiben kann, dann juckt es mich dann schon wieder. Also, und das kann natürlich schon ordentlich, je nach Anschaffungskosten des Gebäudes, ordentlich reinhauen, ne?
Und selbst wenn du es gar nicht verkaufen willst nach 10 Jahren, kannst du ja trotzdem sagen, ich mache dann vielleicht nach 10 Jahren die Ehegattenschaukel und verkaufe es vielleicht nach den 10 Jahren an meine Ehefrau oder meine Familienstiftung oder wie auch immer, ne? Und kann dann einfach neues Abschreibungspotenzial heben oder an meine Kinder. Also da gibt es ja ganz viele interessante Gestaltungen. Das heißt, die schnelle Abschreibung würde ich immer stark bevorzugen. Ich habe auch hier sozusagen, ich kann ja mal aus einen Schwank erzählen, ja, wir bauen ja auch gerade oder haben ja gerade ein neues Kanzleigebäude für uns gekauft und lassen das gerade tatsächlich auch ein bisschen sanieren und ich habe auch ein Restnutzungswertgutachten angefragt. Und spannend ist hier wirklich, das Gebäude, was wir da haben, ist irgendwie 1900 gebaut, das heißt, ich wäre bei 2,5% Abschreibung, das heißt eigentlich über 40 Jahre. Und jetzt habe ich das Restnutzungswertgutachten angefragt und der Gutachter hat mir schon in Aussicht gestellt, dass wir deutlich unter 20 Jahre kommen. So, das kann, also kann natürlich jetzt einerseits bedeuten, dass ich ein ziemlich runtergekommenes Haus gekauft habe, aber es ist tatsächlich sehr schön. Aber das heißt natürlich, ich kann mehr als doppelt so schnell abschreiben, ja, und habe dann natürlich auch auf dem Papier erstmal einen Verlust. Und das ist aber für mich völlig okay, weil man sorgt natürlich dafür, dass das Privatvermögen bleibt und kann dann eben auch nach 10 Jahren überlegen, was ich jetzt damit mache, nachdem ein Großteil der Abschreibung weg ist. Also ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Immobilienvermietung mit älteren Häusern beschäftigt, sollte auch das Thema Restnutzungswertgutachten sich anschauen. Und ich habe das manchmal auch so bei Mandanten gehabt, die dann eben sagten, ah nee, das mache ich lieber nicht, da kriege ich ja nur Ärger mit dem Finanzamt. Wer weiß, ob das durchgeht, gerade wenn der Gutachter gar nicht da vor Ort ist. Ja, so laufen ja diese Restnutzungswertgutachten, die man jetzt im Internet sich besorgen kann. Aber tatsächlich, wenn man sich hier die Rechtsprechung anguckt, in der Regel hat das Finanzamt gesagt bekommen, nee, ihr müsst das Gutachten akzeptieren. Ja, also es muss zwar eine individuelle Begutachtung sein, also es reicht jetzt nicht, dass man irgendwie eine KI-Formel da drüber schickt und dann da zu irgendeinem Ergebnis kommt. Ja, es muss schon ein Gutachter individuell da tätig geworden sein. Es muss jetzt aber auch kein öffentlich bestellter Gutachter sein. Das ist auch nicht erforderlich. Es reicht also eine entsprechende Zertifizierung. Man muss das nach dieser Immobilienwertverordnung machen und muss dann eben zum Ergebnis kommen. Aber es muss jetzt, die Anforderungen sind nicht allzu hoch, ja. Es gibt zwar auch vereinzelte Urteile, die dann eben sagen, okay, wenn ganz verrückte Wertabschläge beispielsweise da drin sind, dann wird das auch mal nicht anerkannt. Aber überwiegend ist zumindest das, was ich hier gelesen habe, die Rechtsprechung schon so, dass das eher im Sinne des Steuerpflichtigen ist. Weswegen ja auch da immer wieder der Vorstoß, glaube ich, vom Gesetzgeber oder vom BMF kam, das da nochmal ein bisschen anzupassen, dass die Finanz, das war ja damals auch das Argument, ne, dass die Finanzbeamten überhaupt auch eine Chance haben, diese Gutachten hier zu prüfen, wenn sie die auf den Tisch gelegt bekommen, weil das kann ich mir schon auch schwierig vorstellen, wenn man da jetzt beim Finanzamt sitzt und da kommt einer und sagt, ich habe nur 15 Jahre Restnutzungswert und man soll dann irgendwie dieses Gutachten prüfen, was irgendein Gutachter vorgelegt hat. Da sicherlich gar nicht so einfach, ja.
Ja, ich warte bei zwei Immobilien noch drauf beim Finanzamt Freiburg. Ich habe heute witzigerweise mal angefragt, weil ich im August 2025 meine Steuererklärung 2024 eingereicht habe. Und dann hat mir das Finanzamt Freiburg Stadt mitgeteilt, dass sie noch nicht praktisch Ende August sind, aktuell in der Bearbeitung. Da dachte ich mir auch, okay.
Ich dachte, du warst der 8 Sekunden nach Neujahr seine Steuererklärung eingereicht hat. Das warst du wohl gar nicht.
Nee, so schnell bin ich dann auch wieder nicht. Ja, man wartet natürlich auch ein paar Unterlagen immer.
Aber das war doch so, oder? Das ist einer 8 Sekunden.
Ja, aber da frage ich, das sind natürlich, also das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil es werden ja erst Ende Februar dann die ganzen Versicherungsbeiträge gemeldet und vor Mitte März fangen die Finanzämter ja ohnehin nicht an, die Sachen zu bearbeiten. Aber ich habe gedacht, jetzt im März, weil ich jetzt im August eingereicht habe letztes Jahr, man ist vielleicht schon so weit, aber das Finanzamt Freiburg hat einfach entspannt gesagt, nö, da sind wir noch gar nicht. Also jetzt, weil ich auch, ja, ist schon Wahnsinn eigentlich, weil du kannst ja irgendwie so einen Anführungszeichen Untätigkeitseinspruch nach 6 Monaten einreichen. Aber da waren die waren es ganz entspannt am Telefon, muss man sagen. Mhm. Auch beneidenswert.
Naja, irgendwie schon, ja.
Naja. Aber so ist es. Ja, aber eine gute Sache, so ein Restnutzungssaugutachten. Weil das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn du überlegst, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, du hast eine Abschreibung von irgendwie 10.000 Euro, ja, und auf einmal hast du eine von 20.000 Euro, ja, ich meine, das beim Grenzsteuersatz von 42% sind das jedes Jahr 4.200 Euro Steuern, die du gespart hast, und wenn du dann irgendwie das 10 Jahre durchziehst, 42.000 Euro Steuern gespart und kannst dann immer noch steuerfrei verkaufen. Und das ist natürlich, also, das ist natürlich ganz angenehm, vor allem, das ist ja wirklich wenig privates Geld, also wirklich, ja. 42.000 Euro dann mehr in der Tasche. Mhm. Und ja, was kostet so ein Gutachten? Ja, zum Teil unter 1.000 Euro, mhm, je nach Immobilie. Und das ist natürlich schon, also aus meiner Sicht, gut investiertes Geld, weil du kannst natürlich die Kosten vom Gutachten auch noch dagegen rechnen. Ja, so. Ja, also von dem her, das ist eigentlich eine gute Sache, und der Markt ist auch explodiert. Ja. Also ich weiß, also ich arbeite ja schon länger mit einem Anbieter zusammen, wenn ich sehe, wie die angefangen habe und wie die jetzt arbeiten, das ist echt schon jetzt konzernähnliche Strukturen. Also es sind da eingezogen dadurch, dass es eben komplett durch die Decke ist. Also die haben den Riecher gehabt, ja, und waren an der richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja. Ja, wobei, wenn dann doch so eine Gesetzesänderung kommt, ne, ist natürlich dein Geschäftsmodell auch ganz schnell obsolet, ja.
Ja, also das gab, also als die verschärften BMF-Schreiben kommen, da haben natürlich viele auch mal gezittert. Ich weiß noch, es kam dieses Knaller-BMF-Schreiben, was aktuell ja wieder aufgehoben wurde. Als das rauskam, habe ich mal eine panische WhatsApp-Nachricht bekommen, als ich beim Mittagessen saß. Ja, aber klar, es ist natürlich, ich meine, Freiburg ist also ohnehin auch bekannt. Also wenn ich hier Jobrad beispielsweise sehe, das ist also schon ganz interessant, wie manche Geschäftsmodelle ja auf irgendwie eine Nummer im Einkommensteuergesetz dann fußen. Mhm. Klar, wenn da was geändert wird, dann haut es manchen komplettes Geschäftsmodell um die Ohren. Aber da sieht man, wie krass eigentlich so kleine, ja, Sachen, das sind ja wirklich auch Nischenthemen in Anführungszeichen, aber was man da im Steuerbereich auf so Nischenthemen, auf einzelnen Sätzen im Gesetz oder dann auch auf der Rechtsprechung an Geschäftsmodell aufbauen kann, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber klar, wenn es die Möglichkeiten gibt, um legal Steuern zu sparen, dann sollte man es aus meiner Sicht nutzen.
Ja, und lieber so, als wenn es irgendwie geheimes Spezialwissen ist, mit dem Restnutzungswertgutachten, das nur der Elite zur Verfügung steht. Ja, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass das auch letztendlich ja gewisserweise dann demokratisiert wird, dass jeder für wenig Geld sich im Zweifel halt so ein Gutachten machen lassen kann. Und das nicht nur was ist für große Objekte, ne, sondern eben auch vielleicht so eine kleine Eigentumswohnung, sich das dann eben schon rechnen würde, da das Gutachten in Auftrag zu geben.
Mhm. Absolut, ja.
Ja, lass uns doch mal noch dazu sprechen, was man beachten sollte, wenn man das Grundstück kauft, weil man ist ja frei darin, was man in diesen Kaufvertrag schreibt, ja. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, unsere Kanzleimmobilie hat auch ein großes Grundstück dazu. Das heißt, ich hätte ja gerne am liebsten in den Kaufvertrag reingeschrieben, 95% des Kaufpreises entfallen auf das Gebäude. Was denkst du denn, was das Finanzamt dazu gesagt hätte? Und warum ist das denn von Relevanz?
Ja, also es ist ja so, je mehr man aufs Gebäude schreibt, desto mehr kann man auch abschreiben. Das ist natürlich, am liebsten wird man wahrscheinlich 100% aufs Gebäude schreiben, dass man gar keinen Grund und Boden hat, weil der zumindest in den allermeisten Fällen nicht abgeschrieben werden kann. Und jetzt ist es eben so, je mehr man aufs Gebäude schreibt, desto mehr kann man abschreiben, desto mehr kann man Steuern sparen. Aber wenn man es natürlich komplett übertreibt, dann wird das Finanzamt auch sagen, hier, das kann nicht sein. Und gerade wenn ich, was weiß ich jetzt, zum Beispiel in München oder so, eine Immobilie habe und schreibe da irgendwie fast 100% auf das Gebäude, dann sagt das Finanzamt München wahrscheinlich auch mal, habt das noch alle? Ja, oder ich weiß nicht, wie sagt man in Bayern, seid zerdeppert oder sowas. Aber grundsätzlich muss die in den notariellen Verträgen getroffene Kaufpreisaufteilung, ja, wenn sie jetzt nicht nur zum Schein getroffen wurde, auch anerkannt werden. Da gibt es ja diese berühmte Kaufpreisaufteilungs-Excel vom Bundesfinanzministerium, an der man sich orientieren kann, aber nicht muss. Klar, wenn jetzt 95%, 98%, 99% aufs Gebäude schreibt, dann wird es schwer. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, statt irgendwie 70, dann 75% beispielsweise aufs Gebäude schreibe, weil ich da eben das im notariellen Kaufvertrag so festgelegt habe, dann muss es vom Finanzamt grundsätzlich akzeptiert werden.
Mhm. Ja, also vielleicht noch eine Einschränkung von mir, ne? Es kommt natürlich am Ende, sagt der BFH, darauf an, was sind eigentlich die Verkehrswerte? Also was ist jetzt tatsächlich der Wert, der auf das Gebäude entfällt und was auf den Grund und Boden? Den Grund und Boden kann man ja relativ leicht ermitteln mit dem Bodenrichtwert zum Beispiel und den Quadratmetern. Beim Gebäude ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da gibt es ja auch mehrere Verfahren, Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, und die Rechtsprechung zeigt hier, dass es am liebsten das Sachwertverfahren anwenden möchte für solche Aufteilungen. Und wie du schon sagst, ne, es gibt dann so auch gewisse Grenzen, die sich in der Rechtsprechung rauskristallisieren. Da gibt es dann wirklich ganz verschiedene Finanzgerichte, die eben zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wir können ja hier mal, also wir haben die hier mal mitgebracht, ja. Zum Beispiel Berlin-Brandenburg sagt, wenn es mehr als 20% Unterschied gibt zwischen dem, was die Verkehrswerte nach den Bewertungsverfahren sagen und das, was im Kaufvertrag steht, dann erkennen wir es nicht mehr an. So. Finanzgericht Düsseldorf und sieht ebenso 20% für noch okay an, und hier in dem Urteilsfall waren es dann aber 30%, was, wenn ich richtig sehe, nicht anerkannt wurde. So. Andererseits sagt das Finanzgericht München, ja, wieder die Bayern, die sind schon mit einer Abweichung, die haben nur eine Abweichung von 10% toleriert. Das heißt, es scheint sich so rauszukristallisieren, dass ein Toleranzkorridor von 10-20% in Ordnung ist, wobei das natürlich auch noch nicht höchstrichterlich geklärt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, heißt das, dass man bei der Kaufpreisaufteilung, ne, wenn man dann den Kaufvertragsentwurf vom Notar bekommt und da jetzt eben reinschreiben soll, wie viel Prozent des Kaufpreises entfallen auf den Grund und Boden und auf das Gebäude. Meistens kann man das ja als Käufer so ein bisschen vordiktieren, weil dem Verkäufer ist das ja eigentlich egal. Sollte man jetzt vielleicht dann 20% bewusst zugunsten des Gebäudes veranschlagen? Also eigentlich könnte man das fast bejahen, die Frage, oder?
Minimum 10.
Ja, ja. Also es zeigt ja, dass diese Toleranzgrößen in Ordnung sind, ja. Also insofern, warum nicht das Ermessen entsprechend ausüben?
Ja, die Frage ist halt, wo das Finanzamt steht. Ja, und du hast es gesagt, es ist eigentlich ganz einfach hier die Bodenrichtwerte, aber je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, ist es manchmal gar nicht so einfach, aktuelle Bodenrichtwerte zu finden. Ja, gerade wenn es kleinere Dörfer sind, da gibt es meistens nur so Anhaltspunkte oder Nebendörfer, wo man da was sehen kann. Ist gar nicht so einfach. Aber ja, also man sieht, die Rechtsprechung ist da einigermaßen tolerant und klar, bei 10%, ja. Wenn das irgendwie dann, was weiß ich, 50.000 Euro mehr sind beispielsweise, die man abschreiben kann, das läppert sich dann auch, wenn man hier Baden-Württemberg schön sagt. Ja?
Mhm. Tja, und im letzten Jahr gab es noch einen Immobilienbesitzer, der kam auf eine sehr gute Idee, wie ich finde. Also die Idee ist zumindest mal sehr interessant. Und zwar hat er eine denkmalgeschützte Immobilie gekauft. Und hat dann gesagt, ja Moment mal, für meine denkmalgeschützte Immobilie habe ich ja jetzt hier verschiedenste Auflagen, die ich erfüllen muss. Unter anderem muss ich diese Immobilie ja erhalten. Ich kann da nicht einfach reingehen und alles umbauen oder ich kann die auch nicht abreißen, weil sie ist ja denkmalgeschützt, auch wenn ich sie gerne abreißen würde, ja. Und dann hat er gesagt, aus diesem Grund heraus ist ja letztendlich das der Grund und Boden nichts wert, weil ich habe ja die Auflage erhalten, das Gebäude so zu erhalten, wie es ist, auf diesem Grund und Boden. Ich möchte dann wenigstens, wenn ich schon diese ganzen Denkmalschutzauflagen habe, möchte ich meinen gesamten Kaufpreis, den ich bezahlt habe, auf das Gebäude verteilen. Es war ein Fall in NRW, Finanzgericht Köln war zuständig, die fanden die Idee nicht so begeisternd und tja, der BFH hat am 7.10.2025 auch eine relativ klare Absage erteilt. Hat gesagt, das sind vielleicht Argumente, die sind interessant, aber es bleibt dabei, es kommt auf den Verkehrswert an und das, der Grund und Boden hat ja halt auch trotzdem noch einen gewissen Wert. Deswegen muss dem eben auch ein Teil des Kaufpreises zugeschlagen werden. So, Fabian, jetzt habe ich noch ein Thema für dich in Baden-Württemberg mit deiner neuen Regierung.
Klimaschutz, oder?
Ja, also wer weiß, vielleicht nach der Verpackungssteuer, vielleicht gibt es ja auch besonders strenge Sanierungsauflagen. Aber tatsächlich sind es hier gar nicht die Grünen, sondern es sind die Wirtschaftsprüfer. Die haben nämlich eine neue Stellungnahme herausgebracht. Und zwar eine Stellungnahme zur Rechnungslegung, Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten von Gebäuden. Jetzt würde man ja denken, so als klassischer Vermieter, was interessieren mich denn die Wirtschaftsprüfer und das Institut der Wirtschaftsprüfer? Aber man kann zumindest darüber sich mal schmunzeln oder das zumindest zur Kenntnis nehmen. Es ist schon also aus November 24 eine Neufassung der Richtlinie, die jetzt ab 26 gilt. Und ich will mal vorwegschicken, eigentlich gilt das natürlich jetzt nur für bilanzierende Unternehmen, was wir jetzt sagen. Aber in gewisser Weise über die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz zur Steuerbilanz, die gibt es ja, gilt es eigentlich auch für bilanzierende Unternehmen dann steuerrechtlich. Und ich könnte mir vorstellen, da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber dass früher oder später sich das Finanzamt oder das BMF auch für diese Grundsätze interessiert. Denn sie sind nämlich strenger. Sie sagen nämlich letztendlich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und knüpfe nochmal an das an, was wir vorhin gesagt haben. Wenn man ein Grundstück oder ein Gebäude saniert, dann haben wir ja so relativ locker gesagt, das kann man alles sofort von der Steuer absetzen. Das stimmt auch, solange man nur alte Dinge erhält. Also alte Steckdosen raus, neue Steckdosen rein. Alte Heizung raus, neue Heizung rein. Alte Fenster raus, neue Fenster rein. Aber jetzt ist es eben so, dass wenn man eine gewisse Standardhebung in diesem Zusammenhang macht, also von sehr einfachem Standard auf höheren Standard, dass wenn man da in mehreren Gebäudekategorien, also Sanitär, Elektro, Heizung, eine Standardhebung macht, dass man dann insgesamt auch zu dem Ergebnis kommen muss, na warte mal, das ist ja hier nicht mehr nur alt gegen neu und alles bleibt eigentlich gleich, sondern das ganze Gebäude wird im Standard angehoben. Und dann würde man eben diese ganze Sanierungsmaßnahme auch plötzlich würde dann zu den sogenannten Herstellungskosten zählen, was zum Ergebnis hätte, dass man das nicht mehr alles sofort abschreiben kann. Ja, also große Gefahr auch, muss man sehr aufpassen, dass man letztendlich nicht zu viel saniert, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und letztendlich gelten diese Grundsätze vom Prinzip her auch für die Frage, wie man das eigentlich in der Buchhaltung von größeren Unternehmen abbildet. Aber das IDW hat das jetzt eben hier noch ein bisschen erweitert und hat eben gesagt, bei dieser Frage, was ist eigentlich so eine Standardverbesserung, müssen eben auch Maßnahmen zur Wärmeerzeugung und Energieerzeugung, Speicherung mit berücksichtigt werden und auch Maßnahmen zur Wärmedämmung. Wenn man da also letztendlich eine dickere Wand baut, dass das Gebäude besser gedämmt ist oder die alte Ölheizung rausschmeißt gegen eine schöne Wärmepumpe, oder auch nicht schön, wie auch immer man das beurteilen will, dann könnte man eben auch schon so eine Standardhebung haben und zum Ergebnis kommen, die ganze Sanierungsmaßnahme muss insgesamt aktiviert und über einen langen Zeitraum abgeschrieben werden. Und das ist jetzt eigentlich so das Highlight an der Sache, finde ich. Dazu sagen die noch, dass außerdem man letztendlich davon ausgehen kann, dass das Ganze eine Standardhebung und eine große Wertsteigerung der Immobilie ist, wenn man den Energieverbrauch des Hauses durch die ganzen Sanierungsmaßnahmen um 30% senkt. So, und wenn man also alleine deswegen zu dem Ergebnis kommt, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, ne, bisschen dickere Fenster, bisschen dickere Wand, müssen, das ist ja, glaube ich, auch oft so Auflage, bin ich jetzt nicht Bauexperte, aber wenn ich da jetzt immer mal mir sowas mit angeguckt habe, habe ich immer gehört, da müssen wir die Geschossdecke dämmen und so, dass da irgendwie nicht mehr so viel Energie entweicht, das Dach, die Dachdecke zum Dach, dann könnte man ja vielleicht am Ende das schon dahin kommen, dass man sagt, hey, jetzt verbraucht das Haus 30% weniger Energie. Ist zwar schön für den Energieverbrauch, für steuerlich ist es eigentlich schlecht, weil man dann eigentlich das Interesse hätte, darauf zu achten, dass man bloß nicht diese 30%-Grenze überschreitet. Weil ansonsten müsste man alles aktivieren und kann es nicht mehr sofort steuerlich abziehen. Jetzt ist es aber so, dass das ist ja, wie gesagt, IDW, das hat jetzt erstmal noch nichts mit den Grundsätzen des BFH zu tun und momentan hat auch noch nicht das Bundesministerium der Finanzen gesagt, wir übernehmen diese Grundsätze. Ne? Da gibt es auch ja immer so ein BMF-Schreiben zu der Frage, wo eben darüber gesprochen wird, wie wird das Ganze steuerrechtlich gesehen, Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten. Ich glaube, das BMF-Schreiben wurde auch in 25 neu gemacht oder es gibt einen Entwurf zumindest. Und in diesem Entwurf ist kein Verweis auf diese IDW-Stellungnahme. Also momentan ist das alles noch ganz entspannt, aber sie ist natürlich jetzt nur in der Welt und mal schauen, wie sich das steuerrechtlich weiterentwickelt.
Ja, schauen wir mal, ja, was da so geht. Yo.
Vielleicht noch eine Ergänzung, wenn man natürlich neue Fläche schafft, ja, Dachboden ausbaut, der vorher nicht keine Wohnfläche war oder irgendeinen Anbau macht, dann kommt man natürlich immer in diesen sogenannten Herstellungsaufwand oder Herstellungskosten. Das heißt, dann kann man das so oder so nicht sofort ansetzen, man muss es abschreiben, ne? Das ist auch klar.
Wenn man sich jetzt überlegt, noch einen Wintergarten anzubauen, dann wird es schwer, das als Erhaltungsaufwand zu nutzen. Ja.
So sieht's aus. So, naja, dann müsst ihr mal schauen, ob ihr euch jetzt unter diesen Gegebenheiten ein Grundstück als Vermieter anschafft. Ja, also ja. Jetzt, das ist unser Teil, den wir dazu beitragen können. Ich glaube, am Ende muss man immer gucken, was hat man auch für eine Mietrendite am Ende. Ne? Das ist ja jetzt bei den Zinsen von knapp 4%, die man zahlt, wenn man eine Finanzierung für ein Gebäude aufnimmt, nicht ganz so trivial zu erreichen, jetzt eine Mietrendite von 4-5%, dass man überhaupt mal die Zinsen zahlen kann, in Großstädten zumindest. Ne?
Absolut, ja. Nicht nur über Steuern. Sagen Sie im Steuerpodcast.
Ich glaube, in so großen Zeitungen, hier Handelsblatt und sowas, da werden auch immer so Vergleiche gemacht, in welchen Städten lohnt es sich mehr zu kaufen und in welchen mehr zu mieten, weil eben durch diese Finanzierungskosten und natürlich auch im Zweifel Bau- und Instandhaltungskosten das vielleicht gar nicht so lukrativ ist zu vermieten. Also da waren auch einige, also vor allem große Städte dabei, wo die zum Ergebnis kamen, dass sich eigentlich nur Mieten lohnt. Aber das vielleicht nur am Rande erwähnt, da will ich mich gar nicht positionieren, was jetzt wirklich besser ist.
Ich glaube, man kann es auch nicht abschließend bewerten. Man müsste jetzt wissen, wie jetzt in 10 Jahren die Immobilienpreise sind. Kann natürlich auch sein, dass man jetzt sagt, zum Beispiel in Freiburg ist es ja auch so. Also in Freiburg kriegst du die Wohnung auch günstiger gemietet, wie du sie jemals praktisch als Eigenheim mit Zins und Tilgung aktuell bedienen könntest, selbst wenn du über 40 Jahre oder so tilgst. Ja. Aber klar, du weißt natürlich nie, wie entwickeln sich dann die Immobilienpreise. Ja. Und wenn jetzt, keine Ahnung, in 10 Jahren irgendwie die Immobilien fast doppelt so teuer sind, dann hätte man vielleicht doch mal vielleicht eher gekauft. Aber hätte Fahrradkette, man weiß es eben erst immer hinterher. Ja. Und wenn man jetzt mal global auf die Welt schaut, da haben sich, glaube ich, die Einschätzung von Immobilieninvestments aktuell auch so ein bisschen revidiert die letzten 4 Wochen. Ne?
Naja, ich habe auch gelesen irgendwie, das Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Hamburg, meine ich, die haben wohl auch also einen unglaublich hohen Betrag, über 20, 30 Millionen oder so, oder wenn nicht sogar noch mehr, ich habe den genauen Betrag nicht mehr im Kopf, in ein Bürohaus in San Francisco gesteckt, um das eben auch zu sanieren und in der Hoffnung, also die Idee war dann quasi, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, war das Investment sogar so während der Corona-Pandemie, weil man dann gehofft hat, dass nach der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Büroimmobilien in San Francisco wieder stark steigt. Aber es ist natürlich genau das Gegenteil passiert, sodass die das wohl jetzt komplett abschreiben müssen, den Betrag, den die da reingesteckt haben.
Krass.
Ja, also und da, also naja. Andererseits denke ich natürlich auch immer, dass es gar nicht so schlecht ist, sich in Euro zu verschulden. Ja, also wenn man so sieht, was da so schuldentechnisch auch in der ganzen Eurozone passiert, weiß ich gar nicht, ob das nicht am Ende auch gut ist, da ebenso in Euro verschuldet zu sein, weil das vielleicht am Ende das Asset, was man dafür erwirbt, wo man dann wirklich vielleicht auch in der Nähe ist und das selber beurteilen kann, dass das irgendeine Substanz hat, dann doch mehr wert ist als die Schulden in Euro. Wegen Gedanken kann man ja auch mal.
Jetzt wird es aber hier noch, jetzt wird es auch groß weltpolitisch.
Naja.
Deswegen, da ich in den Folgetermin muss, hört man sich nächste Woche wieder. Ja. Freut uns, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt, liked etc. Und dann, Christian, hört man sich nächste Woche bei der neuen Podcast-Folge wieder.
Ja, so machen wir es. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.